von den Feinden. Die Stadtmauern, die Stadt wurde niedergerissen. Das Volk wurde verschleppt nach Babylon. Und einer von diesen, die zu diesem Volk gehören, ist Nehemia. Er dient beim König als Mundschenk. Also kümmert sich um gute Getränke, Weine, dass alles da ist. Und er hat eine gute Beziehung zu diesem König, obwohl es ja nicht sein König, nicht der König seines Volkes ist. Und so bekommt er mit, was los ist in Jerusalem. Alles ist niedergerissen, die Menschen leben dort in großer Not, die übrig geblieben sind. Und er macht sich auf den Weg, er bekommt ja das Wohlwollen des Königs, Schreiben, Baumaterialien, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und so kommt er dort an, macht sich ein Bild, macht einen Plan, nimmt die Leiter mit hinein und so bauen sie 52 Tage trotz aller Angriffe, Anfeindungen und Herausforderungen diese Mauer Stück für Stück auf, bis sie wieder da ist. Jetzt ist sie fertig. Was machen wir nun? Manchmal gibt es das so, wenn Gemeinden ein Haus bauen. Viele sind dabei und man richtet sich das schön ein und alles ist anstrengend, mehrere Jahre, bis alles steht und dann ist so, boah, jetzt reicht's euch erstmal. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause, jetzt ist erstmal genug. Und die Frage ist, was ist hier? Als die Mauer steht, dieses Symbol, dieses Zeichen für Schutz, für Sicherheit, für etwas, wo man sich zurückziehen kann, aber auch etwas, was uns irgendwie so einen Rahmen gibt als Volk. Viele Menschen kommen wieder zurück nach Jerusalem und dieses Volk darf wieder wachsen. Aus der Zerstreuung kommen sie zusammen und sie merken, wir haben etwas, was uns so ein bisschen Identität stiftet und Kraft gibt. Und jetzt möchten wir einen Neuanfang wagen. Wir möchten neu mit Gott durchstarten. Das, was wir erlebt haben, das war eine große nationale, spirituelle und persönliche Krise. Unser Volk wurde niedergemacht, die Städte zerstört. Unser Gott schien nicht mehr da zu sein. Und dann diese vielen einzelnen Schicksale. Und jetzt sind wir wieder hier. Wir haben wieder eine Mauer, einen Schutz, eine Stadt, einen Ort, an dem wir Gott begegnen möchten. Und wir möchten es nicht bei diesem Mauerbau belassen. Wir möchten einen Neuanfang mit Gott wagen. Wir haben so viel geschafft in den letzten Tagen und jetzt wollen wir auch mit Gott neu durchstarten. Und sie wenden sich an Esra, den Priester und Schriftgelehrten, und sagt, lehre uns, wer dieser Gott ist, der uns hier zusammengeführt hat. Wir möchten diesem Gott begegnen. Wir haben eine Sehnsucht nach ihm. Und Esra kommt dem nach. Und er nimmt die Schriftrollen, das Alte Testament, das Gesetz, die fünf Bücher Mose und fängt an, aus Hebräisch daraus vorzulesen. Nachher müssen die Leviten erklären, was es bedeutet, weil die Menschen hauptsächlich Aramäisch sprechen. Ich lese aus Nehemia Kapitel 8, die Verse 5 bis 12. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk, als er sie öffnete. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten einige Leviten das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Was war passiert? Alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und mit süßen Getränken und teilt eure Speise mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft, Zuflucht und Stärke. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still. Seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Was für ein Segen. Was passiert da? Man hört aus der Bibel vorgelesen und nicht alle freuen sich, sondern alle weinen und trauern. Was ist da los gewesen? Da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen, wie es dazu gekommen ist. Wir haben diese Sehnsucht danach, nach Gott, nach Identität, nach einem Neuanfang. Nicht nur Mauer, sondern Gott, du sollst hier mitten unter uns sein. Nach dieser großen spirituellen, nationalen, persönlichen Krise. Wir schaffen es. Diesmal packen wir es. Wir haben diese Mauer geschafft zu bauen, trotz aller Anfeindungen. Jetzt werden wir es auch schaffen, mit Gott zusammenzuleben, ihn groß zu machen, ihn zu ehren mit unserem Leben. Esra ließ uns vor. Und dann liest er, und das Volk ist traurig. Wir schaffen es nicht. Jetzt, wo wir hören, was Gottes Maßstäbe sind, was sein vollkommenes Gesetz beinhaltet, da merken wir, wir schaffen es nicht. Wir sind doch nicht so gut und toll, wie wir dachten. Wir sind traurig. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe was geschafft und bin voller Freude. Gott, lass uns mich feiern. Und dann merkt man, ah, so toll bin ich doch nicht. Die traurige Erkenntnis folgt. Wenn ich auf die Bilanz meines Lebens schaue, habe ich wenig Grund zur Freude. Zumindest, wenn ich Gottes Maßstäbe ansetze. Was sagen die Priester, die Leviten? Wie gehen sie damit um, dass das Volk auf einmal so erschüttert ist an diesem heiligen Tag? Hört auf zu weinen, seid nicht traurig. Heute ist ein heiliger, ein Tag der Freude. Wir merken, es steht so eine Spannung zwischen dem, was das Volk empfindet, nachdem es gehört hat, wie Gott denkt und was ihm wichtig ist, und dem, was die Leitung ihn, ja, wozu sie auffordert. Ich bin tief getroffen, dachte, wir wären ganz gut unterwegs. Und dann dieses, hey, freut euch, heute ist ein heiliger Tag. Wie gehe ich damit um, wenn mein Gefühlsleben in so einer Spannung zu dem steht, was mir irgendwie zugemutet wird? Man kann sagen, es ist regelrecht ein Befehl zur Freude. Und ich frage mich, wie kann man das machen? Wie kann man einem Menschen befehlen, zu feiern und sich zu freuen, der am Boden zerstört ist? Das ist hart, das ist doch irgendwie unsensibel. So in der Seelsorge, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freuenden, aber sagt euch nicht in die Weinen, freut euch, alles ist super, das ist ein guter Tag heute. Das ist doch irgendwie krass und gegensätzlich. Wenn ich das mache, dann muss ich einen guten Grund dafür liefern. Mehr noch, ich muss einen Weg aufzeigen, wie das gelingen kann, wie ich trotz dieser Betroffenheit zur Freude zurückkommen kann. Der Weg von wir schaffen das zu Gott schafft das. Der Weg von ich bin so toll, ich bin so gut zu Gott ist gut. Und dann kann ich Freude nur befehlen, wenn ich sie auch schenken kann. Was ist uns von Gott geschenkt? Wir werfen einen Blick ins Neue Testament, Philipper 4, Vers 4. Dort steht, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Also auch hier dieser Aufruf, dieser Befehl, diese Anordnung, freut euch. Das ist nochmal krasser, nicht nur an diesem einen Tag, sondern alle Zeit. Das heißt, mein ganzes Leben soll ich Freude ausstrahlen, ausdrücken. Und warum? Weil ich zu Gott gehöre. Weil ich zu Jesus Christus gehöre. Und dieser Grund wird mitgeliefert. Ein Grund, warum ich mich freuen soll. Der Herr, ein Titel für Jesus Christus. Ihr gehört zu Gott, dieser Gott ist gut. Und das ist der Grund zur Freude. Also die Freude, wenn ich auf mich gucke und sage, ach, heute ist ein guter Tag, es läuft irgendwie, ich habe viel bewältigt. Jetzt kann ich mich freuen, jetzt bin ich gut drauf, ich habe was geschafft. Und dann gibt es andere Tage, vielleicht ist mir was widerfahren, wo andere Menschen mich traurig gemacht haben. Da bin ich traurig und es zieht mich runter. Das ist also immer so bei mir und von meinem Gefühlsleben, meinen Erfahrungen abhängig. Wenn aber der Grund der Freude nicht in mir ist und dem, was ich schaffe oder nicht schaffe oder erfahre, sondern in Gott liegt, dann wird das unabhängiger von dem, was gerade in meinem Leben los ist. Und vielleicht kann ich es dann sogar schaffen, diese Freude an Gott in mein Leben hineinzunehmen, auch wenn ich mich selbst gerade ganz anders fühle, so wie Antje das von euch beschrieben hat. Wenn meine Freude nicht da ist, ich mich danach fühle zu sagen, Gott, wenn ich auf dich schaue, auf das, was du getan hast, auf das, wie du bist, durch die Zeit dann durch, dann kommt Freude in mein Herz. Zurück im Alten Testament weist uns Nehemia darauf hin, wozu das eigentlich gut ist. Also ist hier mal die Frage uns Menschen, was bringt das mir? Was bringt es mir, mich zu freuen, wenn es mir eigentlich gerade vielleicht anders geht? Was bringt es daran festzuhalten, ich will mich freuen? Oder diese Aussage, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Kann man jeden Tag sagen, ich lebe, ein neuer Tag beginnt, ich will mich freuen und fröhlich sein. Eine Entscheidung. Was bringt mir das? Was bringt es mir, wenn ich mich statt auf meine Stärke, meine Errungenschaften, aber auch mein Scheitern, wenn ich mich nicht darauf verlasse, sondern auf Gott verlasse. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Ich habe in die verschiedenen Bibelsetzungen so reingeschaut, was steht da alles. Die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also Zuflucht, sich zurückziehen, sich bergen können. Stärke, etwas Aktives. Die Freude am Herrn ist eure Kraft, wenn es euch runterreißt. Und die Freude am Herrn ist wie eine schützende Mauer. Ein Wort steht da im Hebräischen, das heißt was mit Bergfestung. Etwas, was Sicherheit gibt. Das kann man sich so bildlich vorstellen. So eine Festung, die macht deutlich, wir haben Kraft, wir haben Stärke, wir sind geschützt und bewahrt. Und das will die Freude an Gott schenken. Etwas, was uns Schutz und Sicherheit bietet. Wie eine schützende Mauer. Mauer, woran erinnert uns das? Da steht ja gerade eine Mauer. Neu gebaut, neu verfugt, massiv, alles umgebend. Und die sagen, hey, wir schaffen das und wir sind gut. Dann diese Trauer, dann der Befehl zur Freude, weil nicht das, was ihr da gebaut habt, ist das, was euch auf lange Sicht Sicherheit bietet und Freude, sondern ich bin's, Gott. Und das finde ich so krass, so dieses eigene Empfinden. Und Gott hat da Gelingen geschenkt, diese Mauer zu bauen. Sein Segen war da beteiligt. Aber jetzt macht nicht den Fehler, euch darauf zu stellen, darauf zu verlassen, wir sind ja sicher. Wir haben ja diese Mauer, niemand kann uns einnehmen. Wir brauchen keinen, nicht mal. Doch, ihr braucht Gott. Die Freude an ihn ist eure Schutzmauer. Das ist das, was euch trägt. Das ist das, was euch einen Neuanfang, eine geistliche Identität bietet. Gott hat die Juden gesegnet mit Gelingen bei diesem Bauwerk. Nun dürfen sie sich den Fehler machen, sich allein auf diese menschliche Leistung zu stellen und Gott aus dem Blick zu verlieren. Die Mauer ist gut, kein Problem, aber höre Israel, die Freude an deinem Gott, das ist deine Stärke. Er hat Gelingen geschenkt und das ist ein Segen, aber behalte ihn im Blick. Vielleicht wünschst du dir auch so einen Neuanfang, wie dieses Volk, was zusammenkommt und sagt, es war jetzt ein tolles Projekt, muss es weitergehen, ich möchte mich neu mit Gott durchstarten. Ich suche Halt, Sicherheit, ich brauche etwas, was mir Identität gibt. Ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Vielleicht sagst du, ich bin echt ein cooler Typ, den Gott mal kennenlernen sollte. Dann merke ich, je näher ich Gott komme, weil ich vielleicht meine Bibel lese, weil ich bete und höre. Je näher ich Gott komme und mich ihm irgendwie hinwende, umso mehr merke ich, wie heilig und gerecht er ist und wie klein und unbedeutend, wie unvollkommen ich bin. Gott, ich bin so toll, du sollst mich kennenlernen. Ja, lern mich kennen. Und dann Mist, vor Gott kann ich gar nicht bestehen. Gott ist heilig und gerecht und ich bin es nicht. Und alles wird auf einmal sichtbar in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Und ich stehe vor Gott ziemlich nackt da. Und das fühlt sich gar nicht mehr so gut an. Je näher ich Gott komme, desto stärker tritt meine Unvollkommenheit zutage. Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass Gott mich so kennenlernt. Eine angemessene Reaktion ist, traurig zu sein, wenn wir uns Gott nahen und merken, da stehen Sachen zwischen uns. Aber dann gilt es nicht, im Selbstmitleid zu versinken. Sich nicht wieder zurückzuziehen, sagen, das halte ich gar nicht aus in der Nähe Gottes und ich suche wieder die Entfremdung. Bleib nah an Gott dran und fang an, von dir wegzusehen und auf ihn zu sehen. Auf das, was du geschafft hast, was du meinst, vorweisen zu können vor Gott. Und fang an, auf ihn zu sehen und was er vorzuweisen hat, was er dir schenken möchte. Was sehen wir, wenn wir auf Gott schauen, den wir nicht sehen können? Wir sehen, wie klein er sich gemacht hat. Wir feiern das an Weihnachten. Jesus, Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er begibt sich auf diese Erde in unsere Lebenswelt hinein. Er erlebt diese Erde, die Menschen, die Anfeindungen, die Herausforderungen. Er sieht das Leid, er kann es spüren. Jesus zeigt uns, was es bedeutet, nach Gottes Willen zu leben, Gott zu gefallen. Und er stirbt am Kreuz und nahm damit deine Unvollkommenheit auf sich, damit du Anteil an seiner Vollkommenheit bekommst. Die Freude an dem, was Gott für uns getan hat, die Freude darüber, wie er ist, vollkommen, gerecht, heilig, treu, annehmend, liebevoll, ergebend, zugewandt. Die Freude an diesem Gott, das ist unsere Stärke. Das ist das, was uns auszeichnet, was uns Kraft und Identität gibt. Sie umgibt uns wie eine schützende Mauer. Und wir können dieser Freude Ausdruck verleihen. Diese Freude nicht in uns wurzelt, sondern in Gott wurzelt. Wie machen wir das? Indem wir ordentlich abfeiern. Die Christen, ein großes Partyvölkchen, immer voller Freude, man versteht es nicht ganz. Die haben dauernd Schwierigkeiten, es ist nicht leicht, die werden niedergemacht und angegriffen, aber irgendwie haben die immer so eine Freude im Herzen. Die machen das eigentlich, Das wäre jetzt nicht die schlechteste Wahrnehmung von Christen. Und es wäre auch nicht unattraktiv, wenn Menschen sagen, hey, die haben eine Freude in sich. Da springt was über, da geht was ab. Die sind irgendwie so losgelöst und trotzdem geerdet. Wie machen die das? Fände ich nicht schlecht, wenn wir als Partyvölkchen verschrien wären. Freude. Ist das ein Gefühl? Auf jeden Fall auch. Wir sind ja so eine Einheit. Und wir haben Emotionen. Wir drücken etwas aus, wenn wir etwas fühlen. Aber Freude ist nicht nur ein Gefühl, das kommen und gehen kann. Freude ist ein bewusster Schritt, in dem ich mir Gottes Zusagen und sein Handeln in meinem Leben vergegenwärtige. Ich fühle mich heute nicht danach, aber ich schaue auf Gott, was er getan hat, wie er ist. Und das ist eine Entscheidung. Ich will mich freuen. Inmitten der Unwägbarkeiten des Lebens. Wir feiern nicht, um Freude zu bekommen, sondern weil wir Freude haben. Wir feiern nicht, um Freude zu bekommen. Muss ich auf eine Party gehen? Mir geht es gerade so schlecht, dann geht es dir wieder besser. Nein, weil wir Freude haben, deswegen feiern wir. Das ist eine kleine Unterscheidung. Freude, die raus muss, wir platzen vor Freude. Und können dabei so ein Gesicht haben. Ne? Das müssen wir ein bisschen üben noch als Christen. Mehr lächeln, mehr lachen, mehr Freude. Nicht nur im Herzen, auch auf dem Gesicht, in unserem Leben, in unserem Umgang mit Menschen. Freude heißt freigebig feiern, nicht nur für sich und unter uns und keiner darf daran teilhaben. Freude heißt freigebig sein, andere mit reinnehmen, andere mit Anteil haben lassen an der Freude, die uns zusammenhält. Das steht auch bei Nehemia. Nehmt die mit rein, die nichts haben, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, die sich das nicht gerade leisten können. Feiert ein Fest, das euch zusammenhält. Was hält uns zusammen? Marika hat es gesagt, nicht ein Gebäude. Wir feiern Gottesdienst in dieser Schulaula. Die Freude an Gott bietet uns Schutz, Kraft, Zusammenhalt, Identität. Wir sind die, nicht die, die kein Gebäude haben, wir sind die, die sich an Gott freuen, weil er alles für uns getan hat. Was uns zusammenhält, nicht das Vertrauen auf unsere Errungenschaften, die Mauer, die gebaut wurde, auf das, was wir vielleicht bewegt haben in dieser Gemeinde. Das ist nicht das, was zählt, sondern das Vertrauen auf Gott. Wenn uns Gott zur Freude aufruft, wenn er Freude befiehlt, dann liefert er auch den Grund dafür. Und das ist Jesus Christus, der für uns alles gegeben hat und der uns mit Gott verbunden hat. Unsere Freude darf ruhig, ansteckend und freigebig sein. Aufgabe für die Woche: Wie kann die Freude, die in Gott ist, wie kann ich die rauslassen? Wie können andere von was mitbekommen? Wie kann ich Freude teilen? Auf der Arbeit, an diesem Morgen, wo schon wieder alles schlecht läuft und alle mies gelaunt sind, wie kann ich da Freude hineinbringen? In der Schule, 5 in Mathe, wie kann ich da Freude reinbringen? In meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft. Wie kann aus diesem, jeder lebt für sich und hat sich im Blick und alle haben schlechte Laune, Supermarkt, Kasse, dauert das lang. Jetzt hat die Kassiererin mir das falsch eingescannt und doppelt, Stress. Nein, Freude, das ist das, was du ausstrahlen darfst, wenn du an der Kasse stehst. Ja, Herausforderung, ne? Gott schenkt Freude. Gott ist Freude. Imke sagt immer, Gott ist Freude pur. Und das dürfen wir erleben. Dafür darf ich mich entscheiden. Und das soll nach außen strahlen. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet vorstellen. Und die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Es sind verschiedene Teile, die so in der Predigt und diesem Text von Nehemia wurzeln. Und ich möchte dich einladen, das mal so durchzulesen. Und zu gucken, wo bleibe ich irgendwie hängen? Wo merke ich, das passt mir nicht oder das trifft genau zu? Und dann möchte ich dich einladen, während die Band jetzt ein bisschen spielt, dieses Gebet vor Gott zu bewegen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich lese es noch einmal vor. Schließ gern die Augen. Gott, ich möchte mich dir annähern. Bitte zeig mir, wer du bist. Gott, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und auf mein Leben schaue, macht mich das traurig. Ich bin enttäuscht von meiner eigenen Unvollkommenheit. Bitte vergib mir. Gott, ich schätze meine Errungenschaften. Ich bin dankbar für alles, was du dazu beigetragen hast. Bewahre mich davor, allein auf sie zu vertrauen. Gott, in folgender Situation möchte ich auf dich schauen, damit die Freude an dir mir Halt und Kraft gibt.